Herzlich willkommen zu unserem WTU-Podcast We Move People, dem Podcast für Körper, Herz und Verstand. Wir sind Alfred Johannes Neudorfer und Rosa Ferrante-Banera und in unserem Podcast beschäftigen wir uns mit den Themen persönliche Weiterentwicklung, Gesundheit, Kampfkunst, Philosophie und Menschsein. Zeit, Freunde, Hoffnung, davon hat der Mensch weniger als er glaubt, aus der Tradition. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Video-Podcasts. Hallo AJ.
Hallo Rosa.
Ja, dieses Zitat war sozusagen aus der Tradition, aus dem Buch von Tom Poppe, Der Schlüssel zum Schloss. Mhm. Jetzt könnte man ja denken, das ist ein sehr negatives Zitat.
Ich würde es nicht als negativ bezeichnen, sondern man muss ja mal sagen, was ist jetzt da genau gemeint? Es ist eigentlich klärend. Es weist darauf hin, dass diese drei Begriffe, die hier genannt werden, vielleicht mal genau betrachtet werden sollen, was man darunter wirklich versteht. Denn solange man sie mit verkehrtem Inhalt füllt, dann denkt man, man hat sie ja im Übermaß, also als wäre das etwas, was ja überall existiert, und das ist halt nicht so.
Ja, also Zeit kann ja sein, dass ich entweder, ja, man weiß ja nicht, wie lange man quasi noch hat oder wie viele Möglichkeiten und Gelegenheiten man vielleicht noch für etwas hat.
In diesem Zitat wird Zeit nicht nur quantitativ betrachtet, sondern qualitativ nach ihrer Intensität. Natürlich könnten wir sagen, der Tag hat 84.000 und noch was Sekunden und so, und jede Sekunde ist gleich lang. Das ist formal mal richtig, aber in Wirklichkeit stimmt es so nicht. Es ist die Frage, mit was ist diese Zeit gefüllt? Und mit welcher Energie, wie viel Energie habe ich überhaupt zur Verfügung, um sie mit Qualität zu füllen? Ich mag ja einen Riesenraum zur Verfügung haben, aber bin ich in der Lage, ihn zu nutzen? Und vielleicht ist das, wie ich ihn sinnvoll nutzen kann, viel weniger, als ich denke. Und wenn ich damit jetzt nicht in einer gewissen Weise achtsam und sorgsam umgehe, dann nütze ich vielleicht keine Zeit richtig. Wenn ich jede Sekunde nur mit Automatismus fülle, wenn ich jede Sekunde nur mit Vergangenheit fülle, wenn ich jede Sekunde nur mit Spekulation fülle, dann nütze ich eigentlich gar keine Sekunde.
Das ist damit gemeint,
und
weniger
wenn,
Zeit haben.
Und genau, und wenn ich jetzt das jetzt tue, werde ich es wahrscheinlich in den nächsten Augenblicken auch wieder tun. Und wenn ich das immer so weiter tue, dann wird es ganz, ganz eng. Dann kommt noch dazu, ich mag ja einen Riesenraum zur Verfügung haben, aber wie viel Energie habe ich, um diesen Raum zu nutzen? Ich kann ja vielleicht nur einen Teilaspekt des Raumes nutzen. Dann könnte ich sagen, ja, ich bin jetzt so und so alt und ich habe ja wahrscheinlich noch so und so lange zu leben. Und aus dem Grund tue ich das nicht jetzt, weil das kann ich ja irgendwann später auch noch tun. Erstens wissen wir nicht, wie lange wir noch haben. Weil wirklich haben tun wir nur diesen Augenblick, sonst haben wir gar nichts. Das Leben besteht immer aus dem jetzigen Augenblick und darüber hinaus haben wir eigentlich nichts. So. Und das ist die Frage, wie kann ich qualitativ diesen Augenblick jetzt nutzen? Und damit ich diesen Augenblick immer qualitativ hochwertiger nutzen kann, muss ich mich ja im Zustand bringen, dass ich das tun kann.
Also was meinst du jetzt mit die Zeit mehr Intensität reinbringen, dass man quasi mehr aufmerksam ist in dem Moment, dass man härter arbeitet,
dass man
das mehr mit sinnvollen Dingen füllt, das zu einem Ziel ausgerichtet ist?
Das erste ist schon mal, dass ich mir bewusst werde, wie bringe ich mehr Intensität und Achtsamkeit in diesen Augenblick. Wenn ich jetzt sage, ich habe nur diesen Augenblick, dann ist das schon mal ein erster richtiger Schritt. Das ist natürlich erst mental. Ich muss das mit meinem ganzen Körper, mit meinem ganzen Sein realisieren, dass ich immer nur diesen Augenblick habe. Weil wenn ich immer nur diesen Augenblick habe, wie gehe ich dann mit diesem Augenblick um? Will ich halbschlafend wie ein Vollautomat Augenblick für Augenblick durch die Welt manövrieren? Oder will ich mit voller Intensität jeden Augenblick dazu nutzen, um diese Welt neu zu erleben? Und wie viel Energie habe ich eigentlich, um das mit Augenblicken zu machen?
Aber wir sind ja jetzt nun mal keine Mönche, die da irgendwie im Kreis laufen können, ganz entspannt. Man hat ja auch seine täglichen Verpflichtungen, wo man auch mal Zeitdruck hat, Stress hat und so weiter. Was ist denn in diesen Situationen?
Das hat ja nichts damit zu tun. Das heißt ja nicht, dass ein Mönch, der im Kreis läuft, dass er seinen Augenblick nutzt. Vielleicht ist er ein Vollautomat, der sich darauf trainiert hat, im Mönchskleid im Kreis zu laufen. Das sagt ja nichts darüber aus.
Ja, du weißt, was ich meine. Also ich merke das ja auch an mir selber. Es gibt Momente, wo ich aufmerksamer bin, achtsamer bin. Und es gibt Momente, wo ich irgendwie voll natürlich auch Stress habe, Zeitdruck habe, hier, zack, zack. Und da bin ich vielleicht dann irgendwie, dass ich schon im Kopf organisiere, was, ne, woran muss ich jetzt noch denken und hier und da. Da bin ich vielleicht dann natürlich nicht so im Idealzustand, wie du das gerade beschreibst. Was ist denn in der Hektik des Alltags?
Es geht ja nicht um den Idealzustand, aber es geht ja darum, Zeit hast du viel weniger, als du denkst. Ja? Zeit für bewusste Augenblicke hast du viel beschränkter, als du denkst, dass du hast. Weil du denkst, du bist schon im bewussten Augenblick. Nein, bist du in der Regel nicht. Mhm. Du bist in der Regel sehr abwesend, sehr unachtsam im automatischen Modus oder in einem Spekulationsmodus oder in einem Erinnerungsmodus. So. Mhm. Aber du bist nicht im Augenblick.
Ja.
Du führst permanent einen inneren Dialog mit dir und eine gute Übung wäre mal, wenn du alleine bist, am besten das nicht vor anderen machen. Sprich mal deinen inneren Dialog laut und hör ihn dir an. Mhm. Beschönige ihn nicht, sondern das, was du normal denkst, sprich es mal laut aus und schau dir das mal an. Dann hört man es nämlich auch mal, wenn man es laut ausspricht. Mhm. Und dann wird ihm vielleicht einiges bewusst, was man da eigentlich innerlich permanent daherredet.
Mhm.
Und dann wird dir vielleicht bewusst, warum die Zeit beschränkt ist, wenn man so mit sich selber redet. Mhm. Also die Welt so behandelt, so betrachtet und so aufbaut, wie man daherredet. Mhm. Und genau das Filter ist, mit dem man die Welt sieht.
Mhm.
Dann wird die Zeit sehr eng.
Mhm.
Das zweite
sind Freunde, also Freundschaft. Also Freunde hat man weniger, als man denkt.
Genau, richtig. Jetzt muss man mal definieren, was ist denn Freundschaft? Jemanden zu kennen, ist nicht Freundschaft. Jemanden oft zu treffen, ist nicht Freundschaft.
Bekanntschaft.
Das ist alles Bekanntschaft. Das hat nichts mit Freundschaft zu tun.
Und wenn man sich gegenseitig hilft.
Wenn man sich gegenseitig hilft, ist Bekanntschaft. Natürlich helfe ich einem anderen Menschen. Wenn es die richtige Situation ist, helfe ich einem Fremden. Deshalb bist du ja nicht mehr ein Freund.
Mhm.
Das hat dann nichts mit Freundschaft zu tun.
Wenn man regelmäßig Kontakt hat und regelmäßig miteinander viele Überschneidungspunkte hat.
Es ist die Frage, aus welchem Grund man Überschneidungspunkte hat. Da ist jetzt keine Wertigkeit drin, sondern dann ist vielleicht eine Zweckgemeinschaft, aber keine Freundschaft.
Mhm.
Freundschaft ist viel, viel was Tieferes. Freundschaft ist etwas wie ein bisschen Richtung Seelenverwandtschaft. So, für einen Freund, du kannst nicht mit jedem Menschen befreundet sein, wie soll das gehen? Dann verwechselst du Freundschaft und Bekanntschaft.
Mhm.
Geht auch überhaupt nicht, weil wie es dieses Zitat sagt, ist weniger vorhanden, als du denkst. Ein bisschen mit dem ersten hängt es zusammen. Du bist gar nicht energetisch in der Lage, so viele Freundschaften zu haben, weil die Verbindlichkeit, die der Freundschaft innewohnt, das gar nicht möglich macht.
Also für einen Freund wird man alles tun.
Freundschaft heißt, dass du diesen Menschen, für den wirst du immer da sein.
Hm.
Du wirst vielleicht nicht einverstanden sein, was er macht, was er sagt, was er tut. Du wirst aber ihn nie fallen lassen.
Hm.
Der wird immer zu dir kommen können und du wirst Lösungen mit ihm finden und ihm helfen. Das heißt, selbst wenn du ihn 10 Jahre nicht siehst und er kommt, es kann ja sein, dass das Leben auseinandertreibt, wirst du wieder da sein für ihn. Mit wie vielen Menschen kannst du sowas haben? Und das ist die Dimension der Freundschaft.
Mhm.
Einen Freund lässt du nicht im Stich, den lässt du nicht fallen. Der mag den größten Fehler dieser Welt begehen, du wirst ihn nicht fallen lassen. Sonst war es keine Freundschaft.
Vor allem jetzt mit dieser Corona-Situation, da liest man auch immer wieder, ja, das entzweit Menschen, Familien, Freundschaften. Da habe ich immer gedacht, ey, das sind doch keine Freundschaften, das sind doch keine Familien, wenn eine andere Meinung, wenn eine andere Anschauung, wenn eine andere Konditionierung, eine andere Sozialisierung irgendwie Freundschaften trennen kann, dann war es keine Freundschaft.
Verschiedene Konditionierungen trennen die Menschen. Ja. Sie trennen sie so weit, dass sie Streit beginnen, selbst dass sie Krieg beginnen.
Sie sind nie befreundet gewesen. Nein. Sie sind keine richtigen Familien.
Eigentlich haben sie, was sie für Freundschaft gehalten haben, war ein Abgleich ihrer Konditionierung.
Mhm.
Und plötzlich tritt etwas auf, wo sie nicht mehr die gleiche Reizkonditionierung haben.
Man ist ein sympathisch, weil man die gleichen Konditionierungen hat, die gleichen Vorlieben hat, die gleichen Interessen hat, dann ist man ein sympathisch.
Dann denken sie, der Mensch ist ihnen ähnlich. Nein, er ist ihnen nicht ähnlich. Sie haben die gleichen äußeren Konditionierungen. Vielleicht sind sie innerlich ganz unterschiedliche Menschen.
Mhm.
Und wenn die mal aufeinandertreffen, und sowas hat man weniger, als man denkt. Nämlich dann, wenn man erkennt, wie die Freundschaft wirklich geht.
Mhm.
Und das Zeichen, dass du zu jedem jetzt nett bist und freundlich bist, hat nichts mit Freundschaft zu tun.
Mhm. Warte mal darauf, wenn man nicht mehr der gleichen Meinung ist, wenn etwas auftaucht, wo man nicht übereinstimmt, wo jemand einen Fehler macht. Dann ist schnell vorbei.
Oder der andere etwas möchte, was du nicht willst.
Mhm.
Wie schnell es dann vorbei ist. Oder sich irgendwelche Hintergrundanschauungen, philosophische, politische, zu ändern beginnen.
Mhm. Kann man Freundschaft mit richtig tiefer Beziehung vergleichen? Oder
ist also eine Art von Beziehung. Natürlich, wenn du Beziehung, Mann-Frau-Beziehung meinst, natürlich die Basis einer Mann-Frau-Beziehung, wenn es nicht nur eine Zweckgemeinschaft ist, auch in Ordnung, wenn es nur eine Zweckgemeinschaft ist, wenn man sich dessen bewusst ist. Ist auch in Ordnung, wenn es nur eine Bekanntschaft ist, wenn man sich dessen bewusst ist. Egal, wie man das organisiert hat. Aber in einer wirklichen Beziehung wäre die Basis eine Freundschaft.
Das ist egal, was der andere tut.
Genau, ja.
Mhm.
Aus Freundschaft, wenn ich sage, wenn Mann, Frau oder Mann, Mann oder Frau, Frau sich lieben und sie werden irgendwann zu Feinde, dann waren sie nie Freunde.
Mhm.
Freunde werden nie Feinde.
Hm. Ja. Das heißt nicht, dass man immer Kontakt haben muss.
Nein, genau, richtig.
Aber man wird nie etwas tun, was den anderen schadet.
Und man wird immer wieder, wenn er kommt, ihm weiterhelfen und für ihn da sein.
Hm. Und was ist, wenn das einseitig ist, wenn einer die Einstellung hat und der andere nicht?
Das ist die Frage, wenn es eine Freundschaft ist und einer erkennt es. Natürlich kann er den anderen nicht zu einer Freundschaft zwingen, aber er wird trotzdem diesen Menschen immer wieder helfen, weil es dem anderen ist es vielleicht nicht bewusst.
Aber auch wenn man dann ausgenutzt wird oder es im Ungleichgewicht ist, das ist dann in dem Moment egal.
Mhm. Nur im Falle der Freundschaft.
Mhm.
Nicht in anderen Fällen.
Mhm.
In anderen Fällen wäre es sogar unkorrekt, jemanden zu sehr entgegenzukommen, wenn er dich nur ausnützen will.
Mhm. Weil du dann auch die schlechten Charaktereigenschaften in ihm stärkst.
Weil dann trainierst du ihn eigentlich zum Schlechter sein.
Und es ist ja auch für einen selbst gegenüber. Man muss ja auch gesund Grenzen setzen.
Genau. Und wenn du es zulässt, dann wird es immer mehr machen mit dir und mit anderen.
Ich habe mal irgendwo den Satz gelesen, also Freundschaft ist Familie, die man sich selber aussucht. Also dass man den ein oder, wie du eben gesagt hast, es können nur sehr wenig, sehr beschränkt Menschen sein. Du kannst froh und glücklich sein, wenn du einen Freund in deinem Leben, einen richtig wahren Freund hast. Und das ist dann quasi wie Familie, wie eigenes Fleisch und Blut. Also für mich persönlich ist das
genau
so.
Genau, richtig. Ja.
Für mich ist das richtige Familie und Familienangehörigen, den man sich bewusst ausgesucht hat.
Ja. Genau.
Oder wo sich glücklicherweise die Wege gekreuzt haben.
Ja. Mhm. Goethe hat es so schön Seelenverwandtschaft genannt.
Mhm.
Mhm. Und das dritte?
Hoffnung. Hoffnung hat der Mensch weniger, als er denkt, als er glaubt.
Gut, dann müssen wir uns da mal mit dem Begriff Hoffnung beschäftigen. Weil für viele Menschen ist ja Hoffnung sowas, wie soll man sagen, sehr was Wahres. Hoffnung. Ich hoffe, dass es wird. Wenn ich nichts dafür tue, wird es nicht werden. Sie hoffen immer so viele Menschen. Hoffen, ohne etwas in der Richtung zu tun, kann nicht sehr weit führen.
Also vertraue auf Gott, aber bin nicht dein Gemälde.
Genau, richtig. Es gibt ja so in den Offenbarungsreligionen nach Moses und Glaube, Liebe, Hoffnung. Da ist ein schönes Muster drinnen. Moses war der Prophet des Glaubens, Jesus, Sohn Gottes oder der Prophet der Liebe und Mohammed der Prophet der Hoffnung als dritter in dieser Reihe.
Mhm.
Und da ist es drinnen, Hoffnung ist schon ein bisschen mehr, wie du es gesagt hast, vertraue auf Gott, aber binde dein Kamel fest. Was steckt da drinnen? Die Sicherheit, alle drei Begriffe interagieren so ein klein wenig. Die Sicherheit auf etwas haben wir nie. Das muss uns klar sein. Sich nur um etwas zu bemühen, weil man dessen sicher ist, ist nicht der richtige Weg. Zu hoffen, dass man durch Glück, Zufall oder sonst was etwas bekommt, ist auch der verkehrte Weg. Wird nicht funktionieren. Wir haben Möglichkeiten in uns, das heißt unsere Potenziale, wie die immer sein mögen, das haben wir schon mal da. Dass das automatisch jetzt, indem wir uns intensiv damit beschäftigen, zu den Ergebnissen führt, die wir erwarten, ist nicht gesagt. Wir haben aber, wir sind in der Hoffnung, dass das, wenn wir das in der richtigen Weise machen, daraus etwas Positives für uns entstehen will. Und da sind wir beim Begriff Hoffnung. Hoffnung ist eigentlich nicht ein passiver Zustand, sondern eine aktive Art, Dingen zu begegnen. Dass wenn ich mein Bestes mit der richtigen Überzeugung, das heißt nicht im automatischen Modus, gebe und mache, dann darf ich darauf vertrauen, dass es sich in der richtigen Weise zu arrangieren beginnt.
Ist das nicht auch ein bisschen Optimismus?
Optimismus ist im Prinzip ein runtergebrochener Bereich der Hoffnung.
Wenn man modernes Hoffnung kriegt, Wort.
Ein modernes Wort, aber es ist nur ein Teilbereich. Aber Hoffnung ist nicht etwas Vages zu sagen, ja, hoffen wir halt mal.
Ich bete jetzt mal und dann hoffe ich, dass es...
Genau, und ich hoffe, dass es so wird. Mhm. Aber tun tue ich mal nichts selber. Dann ist es verkehrt.
Ja, aber wieso hat man jetzt was sagt das Zitat, wieso hat man weniger Hoffnung? Der Mensch hat weniger Hoffnung, als er glaubt.
Ja, weil er
nicht richtig hoffen kann.
Weil
er nicht alles dafür tut.
Und weil die Schritte, dass man wirkliche Hoffnung haben darf, vom normalen Menschen sehr wenig gemacht werden. Er verstrickt sich in Gewohnheiten, in Konditionierungen, er macht es sich bequem, er tut nicht das, was er tun könnte, das ist ihm zu unbequem und zu unangenehm und dann will er hoffen.
Mhm.
Auf was will er denn dann hoffen?
Mhm.
Auf was soll er hoffen? Diese Zitate aus dem arabischen Raum drücken, man kann es auch aus diesem Kontext rauslösen und man muss das Muster dahinter betrachten. Vertraue auf Gott und bitte den Kamel fest. Weshalb soll Gott dir helfen, wenn du nicht das benutzt, was er dir schon mitgegeben hat? Nehmen wir Gott weg. Weshalb soll irgendetwas in dem Leben dich zu unterstützen beginnen, wenn du das, was du dabei hast, nicht nützt? In der Weise zu hoffen, ist verkehrtes Hoffen.
Mhm.
Wenn ich alles nütze, was mir gegeben ist, und da müssen wir mal schon gewaltig in uns gehen, damit wir das tun. Wir müssen uns auch in die Lage versetzen, die Energie dafür zu haben. Weil Potenziale sind immer Potenziale. Sie müssen ja mit irgendetwas zum Leben erwecken. Das ist Energie. Wie kriege ich diese Energie, damit ich das überhaupt machen kann? Und dann gehe ich da wirklich sehr weit. Ja, dann darf ich wirklich hoffen, dass noch was dazukommt.
Mhm.
Und das ist da drinnen. Mhm. Wenn der Mensch alles tut, was ihm möglich ist, mit allen Schwierigkeiten, mit all seinen Fehlern, er konfrontiert sich, er arbeitet an sich, er geht in das Leben rein mit Optimismus und werkt und tut und geht voran, ja, dann darf er wirkliche Hoffnung haben.
Mhm.
Das Leben wird ihn von allen Seiten zu unterstützen beginnen. Vielleicht nicht, wie er denkt, aber auf die Weise, dass er noch besser werden kann. Dass er noch besser wird, wie er eigentlich ausgestattet ist.
Das kann man ja auch runtergebrochen aus der ganz normalen Welt.
Ja,
ja. Ja, also ohne jetzt energetisch oder sonst irgendwie was da bemühen zu müssen oder Absicht oder Gott oder sonst was, sondern wirklich aus der ganz normalen Welt. Wenn ich sehe, jemand hängt sich richtig ins Zeug. Jemand gibt sich Mühe. Dann werde ich auf denjenigen aufmerksam. Also nicht ich persönlich, sondern das ist ja in allen Bereichen, so kann man das beobachten. Dann fällt man auf und dann wird man unterstützt, dann wird man wahrgenommen. Mhm. Und dann sehen die Leute, derjenige hat Potenzial, mit dem kann man was anfangen, den kann man da und dahin pushen, der kann noch mehr, weißt du? Weil dann bist du eine Ausnahmeerscheinung, wenn du irgendwie ein bisschen mehr ablieferst als 0815 Standard.
Ich glaube, ich habe es in Ihrem Podcast schon mal gesagt, aber ich sag's nochmal, wie ich mir so als kleines Kind, habe ich mir mal Gedanken über Gott gemacht und habe ich mir vorgestellt, wie könnte er mich sehen oder uns sehen? Und also ich war vier oder fünf Jahre und dann habe ich mir gedacht, da habe ich gerade kleine Ameisenhaufen studiert zu der Zeit, habe ich mir gedacht, oh, stellen wir mal vor, ich wäre eine Ameise und es gibt einen Gott. So, der schaut jetzt in den Ameisenhaufen rein. Er sieht nur lauter Ameisen. Ja, Ameisen, klar, lauter Ameisen, würde sich denken, so habe ich es mir vorgestellt. Habe ich ja gemacht. So, wie würde ihm eine Ameise aufzufallen beginnen, sodass er ihr ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenkt? Die müsste ich ein bisschen anders zu verhalten beginnen wie die anderen. Die müsste irgendwas machen, was sie aus dem Kollektiv der Ameisen heraushebt. Sie müsste irgendeinen Wahnsinn da veranstalten, damit er plötzlich eine Ameise zu sehen beginnt. Und dann wird er denken, boah, was macht denn diese Ameise da? Das heißt nicht, dass sie Blödsinn macht, sie müsste irgendwas Beeindruckendes machen. Irgendetwas probieren, was die anderen Ameisen nicht probieren. Dann wird er denken, wow. Na, schauen wir mal, ob die Ameise noch ein bisschen mehr drauf hat. Und was wird er tun? Er wird dieser Ameise noch ein paar Schwierigkeiten in den Weg legen. Kleine Stein oder irgend sonst was. Wie geht's damit um? Und wenn es das nochmal wird, denkt, boah, jetzt schauen wir aber mal an. Wie weit kannst du? Verstehst du? Und dieses Bild irgendwo finde ich ein gutes Bild. Das habe ich auch immer mitgetragen. Und wenn das, nehmen wir mal Gott weg, nehmen wir das Leben diesen Blick auf uns hat. Und wir können die Hoffnung haben, dass es diesen Blick auf uns hat.
Das ist echt ein schönes Zitat. Und vor allem das, was du jetzt dazu gesagt hast. Ja.
So, ich denke, das wär's dann wieder mal für heute.
Vielen Dank.
Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.